Hört auf die Epistel aus dem Buch Jona, das erste Kapitel. Es ist zugleich Predigttext. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer. Und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer still werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um das Leben dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir's gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leib des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leib des Fisches. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona ans Land.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, stellen Sie sich einmal vor, Gott redet zu Ihnen und sagt, du reist jetzt nach Bagdad in den Irak, stellst dich auf alle großen Plätze dort und prangerst die Bosheit der Leute dort an im Namen Gottes. Predige gegen diese Stadt. Es wäre ein Selbstmordkommando. Als Christ und verhasster Europäer dort öffentlich reden, die würden sie sofort verhaften, verhören, foltern, einsperren oder gar hinrichten. Es wäre gar nicht verwunderlich, wenn sie für sich sagen würden, ich muss mich diesem Auftrag entziehen. Wenn sie ins Auto steigen würden, nach Frankfurt fahren, dort einen Flieger nehmen, aber nicht nach Bagdad, sondern in die andere Richtung, nach New York oder so, um dort unterzutauchen und nicht diesem Auftrag nachkommen zu müssen. Ich denke, wir können Jona gut verstehen, von dem wir in der Lesung gehört haben. Gott hatte zu ihm gesagt: Mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Damals hieß das Land nicht Irak wie heute, sondern Assyrien. Und die Hauptstadt war nicht Bagdad, sondern Ninive, das heutige Mosul. Hebräer und Assyrer waren Erzfeinde. Das wäre also ähnlich gewesen, wie wenn ein Europäer jetzt dorthin kommt oder ein Amerikaner und predigt. Und der Prophet Nahum in der Bibel, der nennt Ninive einmal auch Blutstadt. Denn der Reichtum dieser großen Stadt, der geht auf Ausbeutung und Kriege zurück. Es gibt Ausgrabungen in Ninive, Mosul, von riesigen Festungsanlagen, von Palästen, von Tempeln. Und was da in der Bibel steht, dass Ninive 3 Tagereisen groß war, also einen Durchmesser von 60 bis 80 Kilometern gehabt haben muss, das ist nicht übertrieben. Und auch, dass 120.000 Menschen darin gelebt haben sollen, was für damalige Zeiten eine riesengroße Stadt gewesen ist. Dorthin gehen und öffentlich predigen, in eine ganz andere Kultur im Namen des Gottes Israels, aussichtslos für Jona. Deswegen tut Jona jetzt genau das, was wir gehört haben. Er plant abzutauchen. Er geht nicht an den Flughafen Frankfurt, sondern er geht an den Hafen in Jaffo, also an die Küste. Und er kauft ein Ticket, nicht für einen Flieger, sondern für ein Schiff, das nach Tarsis fährt. Und das ist auch die andere Richtung, nicht Osten, sondern Westen. Wahrscheinlich irgendwie so Richtung Spanien. Nach außen hin sieht er jetzt aus wie ein Tourist oder wie ein Geschäftsreisender. In Wirklichkeit ist er Flüchtling. Weg vom Herrn. Gleich 2-mal steht das so drin, zumindest im hebräischen Urtext. Weg vom Herrn, weit weg vom Herrn. Dorthin wollte er. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn, so lesen wir in der Bibel geschrieben. Können Sie sich das vorstellen, dass ein Mensch von Gott weg will? Oder kennen Sie das selbst? Ich gebe zu, ich hatte mal so Phasen in meinem Leben, wo ich dachte, weg von ihm, gar nichts mehr von ihm hören, das wäre schön. Bei Jesus bleiben, als Christ Position beziehen, das kann ja durchaus auch sehr anstrengend sein, manchmal auch lebensgefährlich. Sie kennen das alle aus der Leidensgeschichte von Jesus, als Jesus verhaftet wurde. Da heißt es, verließen ihn alle Jünger und flohen, weg vom Herrn. Und Jesus einfach vergessen können, Gottes Gebote mal vergessen können, einfach tun und lassen zu können, was du willst, weit weg vom Herrn, ja, es wäre doch auch irgendwie verlockend. Viele setzen das heute in die Tat um. Sie nehmen nicht den Flieger oder das Schiff, sondern sie nehmen das Formular im Standesamt und treten aus der Kirche aus, raus aus dem Verein, wo dauernd Gott geehrt und angebetet wird. Und für viele, allerdings längst nicht alle, das muss man dazu sagen, ist dieser Schritt raus aus dem Verein hier gleichbedeutend mit weit weg vom Herrn. Mit Gott nichts mehr am Hut, Atheismus pur, das lasse ich hinter mich. Wird es funktionieren, Gott auf diese Weise zu entkommen? Schauen wir mal, wie es bei Jona weiterging. Jona, der hatte wohl zunächst geglaubt, gottlos zu sein. Dass das Schiff, auf dem Jona reiste, bald in einen fürchterlichen Sturm kam, das war doch wohl Zufall. Das kann ja mit Gott nichts zu tun gehabt haben. Zumindest mag er das zuerst gedacht haben? Oder sollte es tatsächlich doch Gott gewesen sein, der hier handelte und diesen Sturm schickte, um Jona, dem Flüchtling vor Gott, einen Denkzettel zu verpassen? Jona ahnt wahrscheinlich schon, dass es so ist. Er ahnt, dass keine Not und keine Bedrängnis im Leben Zufall ist, sondern von Gott kommt. Warum, das verstehen wir oft nicht. Aber der Allmächtige, der hat wirklich die Fäden der ganzen Welt und aller Ereignisse in der Hand. Jona kann diese Erkenntnis noch verdrängen. Wie ein kleines Kind macht er es. Das überhört man fast bei der Lesung. Ein Kind hält manchmal seine Augen zu, weil es etwas nicht sehen will, und dann meint es, dass das, was es nicht sehen will, dann wirklich auch weg ist. Ist so ein beliebtes Spiel, so mit 3-, 4-jährigen Kindern Augen zu halten und dann bin ich weg für dich. Der Kapitän und die Schiffsleute sind verzweifelt. Sie werfen schon Ladung über Bord, immerhin wahrscheinlich ihr Profit, den sie hätten machen können, wenn sie es dann am Zielhafen verkauft hätten. Und sie gelangen an den Punkt, an dem man sprichwörtlich sagt, da hilft nur noch beten. Sie schreien ein, jeder zu seinem Gott, so hören wir in der Bibel. Alle beten, einer auf dem Schiff betet nicht, Gottes Prophet, Jona. Wie ein trotziges Kleinkind ist er unter Deck gestiegen und hat sich schlafen gelegt. Das war purer Trotz gegen Gott. Ich habe mit diesem Gott nichts mehr am Hut. Ich bin ausgetreten, ich werde nicht beten, und wenn ich sterbe, das ist mir egal. Ich glaube, liebe Gemeinde, das hat auch etwas mit Stolz zu tun. Wer vollmundig damit geprahlt hat, dass er doch keinen Gott brauche, der wird sich dann, wenn er vielleicht merkt, er bräuchte diesen Gott doch, bis zuletzt dagegen sträuben, umzukehren. Zumindest wird es ihm sehr schwer fallen, sich Gott wieder zuzuwenden. Lieber sterben, lieber zur Hölle fahren, als sich diese Blöße geben. Kann Gott den Trotz Jonas brechen? Schauen wir, wie es weitergeht. Der Kapitän weckt Jona auf und er fordert ihn jetzt ausdrücklich auf, dass er doch bitte beten möge, wie alle anderen auch. Wir lesen, da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Nirgends steht, dass Jona jetzt gebetet hätte. Es könnte ja drinstehen, und Jona stand auf und betete zum Herrn. Nein, steht nicht drin. Die Schiffsleute werfen das los. Man könnte vielleicht sagen, das antike Vorbild, die Vorstufe des Lügendetektors, also wer war's, wer ist der Schuldige? Das Los fällt auf Jona und nun befragen sie ihn. Wer bist du? Was ist eigentlich dein Beruf? Wo kommst du her? Was ist deine Heimat? Wegen wem, wegen welchem Menschen hat uns dieses Unheil ereilt? Weißt du da irgendwas? Und vor allem, an welchen Gott glaubst du? Jona packt aus und sagt, ich fürchte den Gott des Himmels, der auch das Meer und das Trockene gemacht hat. Die Schiffsleute, die sind ja religiös sehr divers gewesen, hatten verschiedene Religionen, verschiedene Götter. Und wahrscheinlich waren diese Götter alle irgendwie spezialisiert auf irgendwelche Einzelheiten, wie es halt im antiken Polytheismus so gewesen ist, auf verschiedene Lebensbereiche. Wenn Jona nun sagte, ich glaube an den Gott, der auch das Meer gemacht hat, dann haben wahrscheinlich die Schiffsleute gesagt, jawohl, da sind wir bei dem richtigen Gott. Der ist für das Meer, für die See, für den Sturm und für das Heil der Schiffsleute auch mit zuständig. Und zwar mehr als alle unsere anderen Götter. Sie fragten Jona, der diesen Gott offensichtlich am besten kannte, was sollen wir denn dann nun jetzt tun? Was sollen wir vor allem auch mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Das war wieder eine indirekte Aufforderung, wir könnten doch zu diesem Gott beten. Aber Jona denkt immer noch nicht daran, sich Gott zuzuwenden, auch jetzt noch nicht. indem er zum Beispiel gesagt hätte, ja, wir bringen diesem Gott jetzt ein Opfer dar oder wir beten zu ihm. Nein, Jonas Trotz ist immer noch ungebrochen. Lieber sterben als zugeben, dass meine Flucht vor Gott keinen Erfolg hatte. Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Etwas Unerhörtes, ein Passagier einfach ins Meer werfen. Jona bittet um aktive Sterbehilfe. Er will sein Ringen mit Gott, seine Flucht vor Gott einfach abkürzen. Er erhofft sich davon die endgültige Lösung seiner Probleme, vor allem auch eben des Gottesproblems. Die Seeleute hingegen, die haben Respekt vor dem Menschenleben. Die sagen, wir können nicht einfach einen Menschen über Bord werfen, das ist etwas Ungeheuerliches. Deswegen versuchen sie es noch einmal mit Rudern, aber die Lage wird nicht besser, sondern immer schlechter. Nicht Jona, der trotzige Prophet, betet zum Herrn, nein, die heidnischen Schiffsleute. Sie sind jetzt die ersten und einzigen, die zum Herrn, also dem Gott Israels, Adonai, Jahwe, beten. Ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Sie wissen, es ist unerhört, einen Menschen über Bord zu werfen und auf diese Weise sterben zu lassen. Aber ihre Verzweiflung ist so groß, dass sie es schließlich doch tun. Jonas trotziger Querkopf schlägt auf dem Wasser auf, fängt an zu versinken. Jetzt ist alles aus, mag er denken. Jetzt bin ich Gott endgültig los. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen das heute auch denken, wenn sie ihren letzten Atemzug machen. Aber sie und auch Jona täuschen sich. Es bewahrheitet sich, was schon in Psalm 139 steht. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Im Fall Jonas schickt Gott einen großen Fisch. Von der Größe her kann man sich das nur als Wal vorstellen. Dieser Fisch verschluckt Jona komplett. Freiwillig eingestiegen wäre er wahrscheinlich nicht in seinem Trotz. Aber gegen den Wal war er hilflos, wenn der sein Riesenmaul aufsperrte. 3 Tage und 3 Nächte hatte Jona Zeit nachzudenken, so haben wir es ja in der Lesung gehört. Und jetzt erst bricht sein Trotz. Gott hat ihn wieder. Und im tiefsten seines Herzens ist Jona nun auch dankbar und betet einen Dankpsalm. Jona Kapitel 2 können Sie zu Hause nachlesen, das ist hier ausgelassen worden. Er betet, dieser trotzige Jona betet jetzt. Er dankt für seine Rettung und lobt Gott. Die Theologen zerbrechen sich die Köpfe darüber, ob diese Geschichte, ob das so wirklich passiert sein kann. Es gibt eine beachtliche Aussage von Jesus Jahrhunderte später, die in diese Richtung geht. Ja, es muss passiert sein. Denn Jona muss es wirklich gegeben haben und er kann nicht nur irgendwie eine Beispielfigur einer Beispielerzählung gewesen sein. Damals hatten die Gegner von Jesus verlangt, dass er sich durch ein Zeichen ausweisen solle. Dass er also etwas tut, was jeder sehen kann, was sozusagen beweiskräftig ist, was wirklich passiert und wodurch dann klar ist, dass er der Messias ist. Und er sagt den Leuten, ich gebe euch kein neues Zeichen, sondern ein altes Zeichen, nämlich das Zeichen des Jona, also etwas Aussage- und Beweiskräftiges. Seine Antwort, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Und die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Das Zeichen des Jona ist ja jetzt nicht der eigentliche Predigttext, aber es ist ein doppeltes. An Jona, da sehen wir, wie viel Kälte, wie viel Trotz, wie viel Herzenshärte der barmherzige Gott erträgt, um einem Menschen schließlich das Heil zu schenken. Wie viel Trotz, wie viel Herzenshärte hat ja auch Jesus ertragen, bis er starb, bis er hinabstieg in das Reich des Todes, was man vergleichen kann mit dem Aufenthalt des Jona im Bauch des Fisches, und bis er auferstand, um uns zu erlösen. Also die Barmherzigkeit Gottes, die können wir gar nicht groß genug einschätzen. Das ist das Erste. Und das Zweite, Jona hatte in Ninive gepredigt und die Leute in Ninive waren umgekehrt und hatten Buße getan. Eigentlich aussichtslos und undenkbar. Denken Sie dran, Sie gehen in den Irak und predigen von Jesus, sagen wir mal. Und dann tut dieses ganze große Volk Buße. Das gibt's nicht. Jesus, der viel mehr als Jona sei, hat auch gepredigt und die Leute sollten nicht viel mehr als damals in Ninive umkehren, Buße tun und sich Gott neu zuwenden. Das ist die Frage, die Jesus an seine Zuhörer stellt, auch an unsere Zeitgenossen heute, an uns selbst. Die Jona-Geschichte, sie lehrt uns, es hat keinen Sinn, vor Gott davonzulaufen. Zuletzt wird er uns holen, sei es zum Gericht, sei es durch den Glauben an Jesus Christus und durch Gottes Barmherzigkeit zum ewigen Heil bei Gott. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.